eingedampft. Die Werder-Show.
Ich kann nicht alles. Also ich bin Trainer, ich bin kein Zauberer.
Leider ist das so. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eingedeicht mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstudio-Chefreporter Daniel Cotteus. Hi, moin Daniel. Wie fandst du die Autotune-Anmoderation?
Boah. Ja, also ich sehe die Idee dahinter. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Ich fürchte, das bleibt jetzt für immer, ne?
Könne gut sein. Neuer Trainer, neue Wortspiele. Herzlich willkommen, Daniel Thune, der, wie er selbst sagt, kein Zauberer ist.
Ja, das ist schon mal schlecht.
Leider, ja. Aber ganz bestimmt bald ein Eingedeicht-Fan, oder Coach?
Ist cool. Ja, ich mag es. Ich mag die ganzen Wortspiele.
Top. Wir nämlich auch. Daniel, wir haben sehr, sehr lange keine neue Folge Eingedeicht gemacht.
Das stimmt, wir haben die Leute echt im Regen stehen lassen.
Mhm, ist so. Und wer sich jetzt fragt, warum?
Darum.
Nee, es war tatsächlich einfach viel los, angefangen damit, dass ich, glaube ich, seit gefühlt 4 Wochen dauerhaft immer mal wieder mehr oder weniger krank bin. Zu Hause auch eines der Kinder eigentlich immer krank und damit nicht in der Betreuung. Viel los beim SV Werder Bremen. Wir aber noch auf Scharf-Lesetour.
Genau, kommt auch noch dazu.
Sehr viele Termine zuletzt, macht ja mega Bock, aber ist halt auch ein Zeitfresser. Ja, man kommt zu nichts. Stress, Stress, Stress. Und seitdem wir ausgesetzt haben mit Eingedeicht, geht es beim SV Werder Bremen bergab.
So selbstkritisch müssen wir sein. Also auch wir nehmen uns dann nicht aus der Verantwortung, stellen uns der Kritik, selbstreflektiert, und sind deswegen wieder da, um den Karren mit euch natürlich da draußen aus dem Dreck zu ziehen, denn genau das braucht es jetzt, glaube ich.
So, that's the spirit. Der SV Werder Bremen hat vorgelegt, insofern, als dass es eben einen neuen Trainer gibt. Wir wollten eigentlich die Folge am Deadline Day machen, am 2. Februar, die ist eben krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, neue Spieler gab's da nicht.
Wäre eh ein Kurzformat geworden, weil kein neuer Spieler in Bremen angekommen. Skelly Alvero weg, aber mehr war an diesem Tag tatsächlich nicht zu vermelden, wobei ehrlicherweise ja der geneigte Werder-Fan auch zumindest nur mit einem Auge auf Spielertransfers geguckt hat. Damals, schwelte ja das Trainerthema noch extrem. Horst Steffen bereits entlassen, der neue Mann noch nicht da, jetzt aber schon.
Eben. Und darüber sprechen wir natürlich auch, denn Daniel Thune hat bereits sein erstes Spiel für mit dem SV Werder absolviert, war aber ein 0:1 gegen den SC Freiburg. Neuer Trainer, alte Probleme. War nicht geil.
Nee, das muss man leider so sagen. Es ist ja immer vom berühmten Trainereffekt die Rede. Aha. Wenn es sowas denn überhaupt gibt, dann gab es den bei Werder bisher nicht. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ein Auswärtsspiel in Freiburg nicht die leichteste Aufgabe zum Reinkommen ist. Auswärts sowieso immer schwierig. Ich glaube, im Weserstadion wäre der Vibe ein ganz anderer gewesen für den neuen Coach. Und dann muss man aber auch sagen, hätte man diesen Trainerwechsel nicht mitbekommen in der Zwischenzeit und einfach so dieses Freiburg-Spiel angemacht, ja, man hätte auch davon ausgehen können, Horst Steffen ist noch da, denn sowohl was die Aufstellung als auch die Ausrichtung als auch die, ja, sehr eklatante offensive Harmlosigkeit anging, hat sich
maximal
da,
harmlos.
Ja, hat sich da nicht viel verändert. Das waren die alten Muster. Ich will das gar nicht als Vorwurf an Daniel Thune formulieren. Der war zwei Tage da. Was soll er da groß machen? Und dass man sich dann erstmal einarbeitet und vielleicht auch ein bisschen an dem orientiert, was die Mannschaft kennt. Wahnsinnig viele Trainingseindrücke konnte der gar nicht sammeln. Also deswegen das fast ein bisschen ausgeklammert. Nichtsdestotrotz war es ernüchternd, weil du natürlich denkst, wow, jetzt entscheiden sie sich zum Schritt Trainer raus, neuen Trainer rein. Und damit ja immer die Hoffnung mitschwingt, okay, jetzt wird alles besser, jetzt kippt es wieder in die positive Richtung. Das ist in Freiburg definitiv noch nicht passiert.
In Überzahl 40 Minuten kein Tor geschossen.
Nee. Ja, und das war auch, das war am Ende auch gerade diese letzte gute halbe Stunde Überzahlspiel, das war auch wirklich schlimm anzugucken, weil du wirklich dachtest, okay, ihr habt jetzt 3 Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum, okay, 4, gut, 5, aber es klappt ja offenbar nicht. Atubolu pflückt da alles weg oder die Freiburger Innenverteidiger sagen Danke und klären per Kopf. Und es ist bis zum Schluss bei diesem Mittel geblieben. Also du hast überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft es ausnutzt oder es zumindest versucht auszunutzen, dass sie einen Mann mehr auf dem Platz hat. Also so Überzahlsituationen zu schaffen, vielleicht mal durchs Zentrum zu kommen, das hat nicht stattgefunden. Und irgendwie hatte man, so doof das im Nachgang klingt, aber so ab Minute 65, 70 schon das Gefühl, nee, die schießen da auf keinen Fall mehr ein Tor. Also
ein fürchterlicher Werder-Auftritt. Ein fürchterlicher Werder-Auftritt in Freiburg. Und ja, es wird jetzt nicht besser, denn wir schauen mal auf die Tabelle, würde ich sagen. Oder lieber nicht.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber sehr wohl. Markus, anfangen. Do your magic. Tu es, tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen auf die Tabelle, leider, und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 16 mit 19 Punkten, nur 2 Punkte Vorsprung auf Platz 17, den direkten Abstiegsplatz. Dort steht der FC St. Pauli, Tabellenletzter, mit 13 Punkten ist der erste FC Heidenheim. Junge, Junge.
Willkommen im Leben.
Das ist kein schönes Leben. So möchte ich das nicht.
Nee, das ist maximal belastend. Tabellenplatz 16, der erste von unten betrachtet, der rötlich eingefärbt ist in der Tabelle. Allein das regt ja schon auf und macht überhaupt keinen Spaß. Ehrlicherweise nach jetzt 11 Spielen in Folge ohne Sieg ist das fast noch gut. Also da wird es Jahre gegeben haben, da wärst du sogar in die tiefrote Zone abgerutscht. Das ist noch nicht passiert. Das Polster ist zwar schon weg, aber dann doch immer noch genug Luft, um nicht ganz unten drin zu hängen. Aber es ist auch klar, so geht's nicht weiter. Also da muss jetzt was passieren und das muss in die andere Richtung umgebogen werden, sei es dank eines Tune-Effekts, sei es dank was auch immer. Aber ja, da braucht es die Veränderung.
Wirklich Wahnsinn. Wie konnte das passieren? Ernsthaft? Gefühlt in der letzten Folge haben wir hier noch gesessen und gedacht, ja gut, Europa wird schwierig. Aber dass es so weit kommt, hatte ich nicht auf dem Zettel. Wirklich frustrierend. Werder abgestürzt, Fans maximal angepisst, Trainerwechsel schon verpufft, Fragezeichen. Nee, hoffe ich nicht. Jetzt kommt der FC Bayern München ins Weserstadion. Macht jetzt auch nicht unbedingt Hoffnung, dass es da zur Trendwende reicht. Aber wir gehen mal rein in die User-Fragen. Was beschäftigt euch? Let's go.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Ja, geht so los, dass ich immer wieder höre, wir sollten mehr Gedecke vernichten. Aber jetzt aufgrund der letzten Krankheitswellenphasen und so. Heute kein Gedecke. Es kommt wieder.
Einfach mal Kräfte sammeln.
Bisschen. Und dann so richtig.
Dann aber so, machen wir eine reine Gedeckfolge. Ja. Und wir nichts anderes machen. Ja. Ein Gedeck nach dem nächsten hier weg.
Ja. Nachdem der FC Bayern vermöbelt wurde. Vielleicht.
Du hast wohl einen nassen Helm auf.
Vielleicht in der nächsten Woche.
Wer weiß.
Wahrscheinlich nicht. So. Also, User fragen Loser. Geh los mit Chris-Jöns. Kein Bock mehr. Der Verein ist am Ende und braucht eine Grundsanierung mit Leuten, die endlich mal wieder Ambitionen haben und mutig sind. Oh, das ist keine Frage, das ist ein Statement.
Ja, das ist in der Tat ein Statement. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann das verstehen, dass im Umfeld große Wut und Fassungslosigkeit herrscht angesichts der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen und vor allem ja auch dieser Begleiterscheinungen wie Leihspielerposse, Fanpetition, dann Boniface-Transfer und so weiter und so fort. Das ist da humort, weil man sich da als Werder-Fan natürlich auch, ich will nicht sagen blamiert fühlt, aber zumindest nicht mehr so wohl fühlt mit seinem Club. Ich bin der festen Überzeugung, dass das im Sommer alles im Weserstadion kritisch auf den Tisch kommen wird. Wie zu hören ist, ist der Aufsichtsrat da auch nach wie vor kritisch dabei, der Geschäftsführung auf die Finger zu gucken. Während des Saisonverlaufs halte ich es aber für ausgeschlossen, dass da, um es brachial zu formulieren, Köpfe rollen, was ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht für vernünftig halte. Ich sehe es eher so, wenn man jetzt hingeht und sagt, der raus und der am besten gleich mit, dann bricht das komplette Chaos aus. Die aktuelle Besatzung muss jetzt zeigen, dass sie in der Lage ist, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und unabhängig davon, selbst wenn das im Sommer funktioniert hat, muss man sich intern kritische Fragen stellen und die auch kritisch beantworten. Und dann ist immer noch der Zeitpunkt zu gucken, braucht es vielleicht Veränderungen auf gewissen Positionen oder eben nicht. Eine mit Horst Steffen hat es ja schon gegeben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt anfangen und sagen, komplette sportliche Führung raus, Präsidium bitte auch raus. Wer soll es dann machen? Dann bricht das Chaos aus und dann ist die Saison, glaube ich, vorbei.
Als hätten wir nicht schon genug Chaos. Die Fans auf jeden Fall, viele Fans, würde ich maximal angepisst von der Situation rund um den SV Werder Bremen. Wolf Wanke. Meine Frage, Doppelpunkt. Wie geht es in diesen Tagen eigentlich Horst Steffen? Mit welchen Gefühlen mag er wohl das Spiel in Freiburg geschaut haben? Grüße, Wolf. Ja, wissen wir natürlich nicht, aber da kommt eine Frage von Horst Steffen rein.
Darf ich weiterarbeiten?
Nein, natürlich nicht.
Und dann ist das so.
Ja, er trägt es also offenbar mit Fassung.
Glaube ich grundsätzlich auch. Also ich glaube, dass Horst Steffen die Freistellung bei Werder schon getroffen hat, ohne dass ich im Nachgang mit ihm gesprochen hätte. Aber natürlich hat er sich das auch alles ganz anders vorgestellt. Ich habe ihn in der Zeit, die er in Bremen war, aber als so in sich ruhenden, von sich und seiner Arbeit überzeugten, positiven Menschen kennengelernt, dass ich mir sicher bin, dass ihn das nicht aus der Bahn werfen wird und dass auch sein Renommee als Fußballfachmann, als Experte in seiner Branche groß genug ist, dass wir den im Sommer auf irgendeinem anderen Trainerstuhl wiedersehen, was nicht zuletzt auch die Werder-Bosse freuen würde, weil der in Bremen eben noch auf der Gehaltsliste steht und da ja dann eben von verschwunden wäre, wenn er eine neue Stelle anfängt.
Also unbedingt Horst Steffen verpflichten, damit der SV Werder Bremen ihn nicht weiterhin bezahlen muss über die Saison hinaus. Wahlamerikaner, nicht ein möglicher Abstieg macht mir Sorgen, sondern der für mich langfristige Verbleib in der zweiten Liga. Ich sehe kaum Spieler, die diesen Weg mitgehen würden. Wie soll Werder bei den Verbindlichkeiten diesen Umbau bewältigen und den Wiederaufstieg zeitnah verfolgen? Steigt Werder ab, werden wir über Jahre unten bleiben. Mit Glück mutieren wir zum Fahrstuhlclub. Ich befürchte, da ist was dran. Deswegen darf dieser Abstieg auf gar keinen Fall passieren. Das wird auf keinen Fall so laufen wie beim letzten Mal. Kurz runter, Füllkrug und Duxch ballern ein bisschen durch die Gegend und man geht direkt wieder hoch. Nein, das wird ein HSV-Szenario. Wollen wir nicht.
Ja, weiß man nicht. Würde ich direkt dagegen halten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es deutlich anspruchsvoller und komplizierter wird als beim letzten.
Wieso willst du direkt dagegen halten? Muss ich die unterbrechen?
Ja, weil du das nicht weißt. Also ich hoffe natürlich erstmal, dass sie nicht absteigen, aber es gab auch schon Vereine, die dann noch mit anderen, noch viel schlechteren Gegebenheiten abgestiegen sind und in der zweiten Liga dann plötzlich trotzdem eine Rolle spielen. Aber du hast dafür natürlich keine Garantie.
Ja, eben.
Und die Wahrscheinlichkeit darauf, dass es dir gelingt, direkt wieder oben mit dabei zu sein, die war beim Abstieg 2021 mit Sicherheit größer, weil eben Leute wie Marvin Duxch, wie ein damals Milos Veljkovic, ein Marco Friedl, also das gesamte Korsett ist ja mit runtergegangen in Liga 2 und geblieben. Leo Bittencourt, und du hättest jetzt, man muss sich ja nur mal allein angucken, wie viele Leihspieler sie haben, auf einen Schlag wahrscheinlich den halben Kader weg, weil ohnehin Leihen enden, weil du dann natürlich auch drüber nachdenken musst, ich denke, das werden sie so oder so tun, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, einen Koulibaly oder einen Mio Backhaus zu Geld zu machen, das du dringend brauchst. Also das wird ein Riesenumbruch im Sommer bei Werder. Ich kann dieses Wort ehrlicherweise selbst schon nicht mehr hören, weil das im letzten Sommer schon eines war, was uns täglich begleitet hat. Aber das wird eine sehr, sehr große Veränderung geben, selbst wenn sie die Klasse halten. Davon bin ich überzeugt. Und wenn sie absteigen, die Herausforderung in Liga 2 eine gute Rolle zu spielen, ist mit Sicherheit um einiges größer als 2021, was aber nicht per se heißt, dass das auf gar keinen Fall gelingen kann. Und dann jetzt wirklich schon noch einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, ach, wie der HSV, und die kommen ja nie wieder hoch. Ich glaube, wenn man diese Denkweise an den Tag legt und danach so sein Handeln ausrichtet, dann kommst du ja relativ schnell auch zu dem Schluss, dass du sagst, ach okay, dann brauchen wir morgen eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Also sieht gerade alles blöd aus bei Werder. Es gibt viel Kritik, auch natürlich nicht zuletzt von unserer Seite am Verein, an den handelnden Personen, was denen wiederum dann natürlich nicht schmeckt, was dann auch unsere Zusammenarbeit, unsere Begegnungen mit Werder gerade ja eher sperrig denn irgendwie freundlich und toll machen. Aber das gehört dazu. Und noch ist diese Saison ja nicht vorbei und zumindest theoretisch bei all den Downern, die es zuletzt gab, ist es auch ein Szenario, dass sie die Kurve bekommen und am Ende 13. werden und man sagt, was ein Scheißjahr, aber immerhin sind wir drin.
Werder wird nicht absteigen. Don't stop believing.
Bisschen umgemünzt den Spruch, aber ist ja egal. Hauptsache, man hat das Ziel vor Augen.
Hoffnung haben, wer da bleibt drin. Haken dran, fertig. 1899, Danny Boy. Leider ließ Daniel Thun in Freiburg die Mannschaft und das System unverändert, was meiner Meinung nach ein Fehler war. Können wir für das kommende Spiel gegen die Bayern mit Änderungen im Kader und im System rechnen Und wenn ja, welche wären diese vermutlich? Also du hast es schon kurz angedeutet, dass er jetzt nicht komplett alles umschmeißt. Verstehe ich, dass er Kike Top von Beginn an spielen lässt, nachdem der gegen Gladbach das einzige Tor seit langer Zeit und dazu ein schönes und wichtiges geschossen hat. Also dass Kike Top dann spielt, verstehe ich auch. Ja, und über alles andere kann man natürlich diskutieren. Braucht es eine Viererkette, ist ja immer wieder die Frage.
Weiß ich nicht. Fordern ja viele Fans. Die Mannschaft hat sich aber unter Horst Steffen damals noch ja für die Abschaffung dieser Viererkette eingesetzt, weil sie gesagt hat, nee, wir fühlen uns mit Dreierkette wohler. Mhm. Daniel Thun das anpackt, würde ich in Zweifel ziehen. Müssen wir abwarten. Was mich ein bisschen überrascht hat, war gar nicht die Personalie Kike Top oder dass er die Grundformation nicht verändert hat. Ich hätte eigentlich gedacht, er gibt mehr Spielern auch in Freiburg in der Startelf schon das Signal mit, ey, du bist jetzt wichtig, dich brauche ich, beispielsweise Mbangula. Mhm. Dass der von Anfang an spielt und ja, du als Trainer dann natürlich auch ein bisschen auf diesen Effekt zockst, dann schmeißt du den rein von Anfang an, dass der was kann, ist ja unbestritten, dann macht er ein gutes Spiel oder sein Tor und plötzlich hast du den Hoffnungsträger da. So haben wir den Bangula gesehen, wie wir ihn unter Steffen wochenlang gesehen haben. Er kommt irgendwann rein, hat 2, 3 ganz nette Ballaktionen, aber das verpufft ohne Effekt. Mhm. Da habe ich gedacht, ist er mutiger. Wir haben ihn ja hinterher drauf angesprochen, also Daniel Thun, der dann sagte, naja, ich konnte nur das bewerten, was ich in den 2 Trainingseinheiten gesehen habe und er ist aufgefordert, mir mehr zu zeigen. Also das hat dann offenbar auch nicht gereicht, um den neuen Coach zu überzeugen. Ich glaube aber, dass wir gegen Bayern, unabhängig von Bangula, schon mehr Thuns Handschrift sehen werden, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass es ja mehr als nur unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet in diesem Spiel die große Werder-Kehrtwende kommt.
Ich glaube, auch gegen FC Bayern wird das extrem schwierig. Rick Lange, Punkt 09. Wie kann es sein, dass der HSV trotz 7 Jahre zweite Liga und schlechterer Ausgangslage jetzt schon einen besseren Kader hat als Werder? Da würde ich mich als Verantwortlicher in Grund und Boden schämen. Juice2608. Seht ihr den Kader wirklich so schlecht? Oder ist das nur eine Ausrede? Ich finde, der Kader ist nicht schlechter als letzte Saison. Man hat sogar deutliche Upgrades bekommen. Magula für Duxch, Backhaus für Zetti oder Koulibaly für Jung. Für mich ist derjenige schuld, der falsch aufstellt. Sika, 85, neuer Trainer, altes Leid. Wir sind im Sturm so harmlos wie ein zahnloser Jagdhund. Sollten wir vielleicht nach vertragslosen Spielern uns umgucken? Vielleicht im Sturm? Fragezeichen. Also, eine These, der Kader ist zu schlecht. Die andere These, der Kader ist gar nicht so schlecht. Es wird falsch und schlecht aufgestellt oder mit dem Spielermaterial zu wenig gemacht. Und dritte These, es braucht noch einen Neuzugang, den wir jetzt aber nicht
ja, das haben. Nehmen wir dann sogar einmal quer durchs Beet durch. Ne? Also ich glaube, dass der Kaderstand Sommer auf keinen Fall zu schlecht ist, um eine bessere Rolle zu spielen, als er es aktuell tut. Mhm. Da zählen natürlich dann so Sachen rein, dass dir ein Mitchell Weiser die ganze Saison fehlt, was du auch mit einem ordentlichen Sugawara einfach nicht kompensierst bekommst. Das funktioniert nicht, zeigt sich ja Woche für Woche. So gesehen, und wenn man die Leistung der Mannschaft sieht, wir reden ja nicht von einem kleinen Leistungsknick, wir reden von 11 Spielen ohne Sieg, das weist auf strukturelle Probleme hin, dann nimmt man dann den Trainer mit rein. Das ist auch natürlich nicht verkehrt, aber das spricht eben auch dafür, dass die Mannschaft in meinen Augen aktuell dort steht, wo sie hingehört. Und das besagt eben auch, dass dieser Kader derzeit nicht besser performt, dass da mehr Potenzial vorhanden ist. Bangula haben wir eben angesprochen, vielleicht den sinnbildlich dafür und man da mehr Fantasie bei einzelnen Spielern hat, ist, glaube ich, unbestritten. Ja, es ist am Ende definitiv kein Kader, mit dem du aus der Bundesliga absteigen musst.
Ja,
um das einmal festzuhalten, da gibt es Mannschaften, die nominell schlechter aufgestellt sind. Was Werder aber definitiv vor die Füße fällt, ist, dass du in der Bundesliga lange suchen musst, bis du eine Offensive findest, die schwächer ist. Weil sie auch nach Spieltag, was haben wir jetzt, 21, immer noch keinen Stürmer vorne drin haben, von dem du auch nur im Ansatz wiederkehrende Torgefahr bekommst. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn Jens Day nicht weiter mit seinen Toren vorangeht und hin und wieder mal einen reinmacht, dann sieht's ja noch düsterer aus. das ist die ganz, ganz große Baustelle, die diese Mannschaft gerade hat. Und wenn dir die Tore fehlen, das ist die älteste und bescheuertste Fußballweisheit, aber kannst du noch so geil verteidigen, irgendwann kommt der Gegner halt auch mal durch und trifft. Und wenn du vorne selber gar nichts in die Waagschale werfen kannst, ja, dann springt halt maximal ein Punkt raus oder du verlierst es am Ende. Also das im Moment das größte Werder-Problem und nicht nur im Moment, sondern seit Sommer dieses Duo, wir setzen auf ein Boniface und einen Top. Da haben sie sich verzockt. Das war eine Fehleinschätzung, die bisher auch Milosevic nicht korrigieren konnte.
Vielleicht zündet er ja noch richtig.
Ich hoffe das, aber das ist das Thema, das Werder bis zum Saisonende mit sich rumschleppt und dass es irgendwie zu lindern gilt, wenn man diesen Abstiegskampf überstehen, sich bestenfalls sogar noch vorzeitig daraus wieder verabschieden will.
Werder wollte Füllkrug im Winter zurückholen, ne? Ausleihen. Hat ja leider nicht geklappt. Zu teuer.
Geht hat nicht geklappt. Ja. Nein. Ich habe mir sagen lassen, dass das sogar beiderseitig da war, dieses Interesse. Also auch in Fülle noch immer ein riesengroßes Werder-Herz schlägt. Und der sich das durchaus hätte vorstellen können und auch seinerseits den Draht zum Osterdeich gesucht haben soll. Ja, wenn dann natürlich auf der anderen Leitung Milan anruft, kommst du vielleicht doch nochmal ins Grübeln. Dementsprechend völlig nachvollziehbar, dass der am Ende diesen Weg geht. Aber für Werder maximal schade, denn diese Geschichte, die hätte nicht nur sportlich geholfen, klar, Füllkrug auch immer mal wieder verletzungsanfällig, aber der steht halt für was sportlich. Das hätte aber natürlich die im Winter auch schon angespannte Stimmungslage, im Vergleich zu jetzt war da ja fast noch heile Welt, aber in jedem Fall deutlich ins Positive gepusht. Also der Transfer hätte sehr geholfen.
Ja, aber man stelle sich vor, Füllkrug wäre dann tatsächlich gekommen, verletzt sich, dann heißt es wieder, dass das für eine Scheiße war, ja klar. Also wie du es machst, machst du es falsch. Klar, hätte, Fahrradkette, wissen wir alle. Hilft jetzt auch nicht weiter. Füllkrug nicht da und der SV Werder muss eben mit den Spielern da vorne zurechtkommen, die jetzt da sind. Und vielleicht platzt ja bald dann auch beim Milosevic der Knoten. Fischkopf-SVW, moin. Wieso hangelt man sich nach jeder Niederlage an die fehlende Qualität fest? Naja, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Man kann fehlende Qualität und fehlendes Selbstvertrauen mit Einsatzlaufbereitschaft sich gegenseitig pushen und erfolgreichen Zweikämpfen teilweise wegmachen. Und genau das vermisse ich bei unserer Truppe. Denn jede Mannschaft von unten bekommt es auch mal hin, eine große Mannschaft zu schlagen. Nur wir bekommen gar nichts hin. Also sehr, sehr negativ. Und dann schreibt unser alter Weggefährte Lars Krankamp, was ist mit eurer Community los, eingedeicht? Ist ja gruselig. Ich antworte, und sowieso sind doch alle ultra entspannt. Und Lars schreibt, keine Liebe, keine Zuversicht. Ich sehe auch viele Defizite, aber ohne Glaube und Hoffnung kann man ja auch gleich dicht machen. Ja, und ich finde, Lars sieht dort insofern recht, als dass die Eingedeicht-Community schon immer dafür stand, auch in maximal schlechten Phasen, und da gab es doch einige von, nach vorne zu blicken, positiv zu bleiben und zumindest zu hoffen, es wird schon alles und nicht nur drauf zu hauen und alles schlecht zu machen. Kritik ist sicherlich angebracht, angemessen, aber Leute, wirklich so den Kopf in den Sand zu stecken, das zieht uns doch alle noch mehr runter. Wie findest du das? Ist die Stimmung ist gerade wirklich so negativ rund um den SV Werder Bremen wie vielleicht noch nie, seitdem ich den SV Werder Bremen begleite.
Ja, aber da gibt's ja auch gute Gründe für. Und ich verstehe jeden Fan, der seinem Unmut da auch Luft macht, sei es im Stadion oder am Stammtisch oder meinetwegen auch unter unseren Videos, in den Kommentaren, auch bei unserem Instagram-Account. Das ist alles in Ordnung und alles ja legitim. Wichtig ist halt nur, dass ja man die Form des Respekts nicht verlässt. So, weil ich glaube, man von jedem Einzelnen, auch Werder-Verantwortlichen, sagen kann, da möchte niemand diesen Verein vor die Wand fahren. Und von Clemens Fritz kann ich sagen, der erlebt gerade alles andere als angenehme Wochen, weil er in der Öffentlichkeit natürlich auch das Gesicht der Krise ist. Auch das hat zwei Seiten. Das ist er auf der einen Seite natürlich zu Recht. Er ist der sportlich Verantwortliche. Er muss sich diese Fragen gefallen lassen. Er steht selbst verschuldet in diesem Fokus der Öffentlichkeit gerade und er stellt sich dem ja auch, er zieht sich da nicht raus, er ist weiterhin auch für die Medien zu sprechen, aber man muss bei der ganzen Kritik schon darauf achten, dass das sachlich bleibt und man sich dann nicht in eine Eskalationsspirale begibt, die dann Züge einer Hexenjagd annehmen. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn man so durch die sozialen Netzwerke scrollt, dass es da Leute gibt, die erst wieder ruhig schlafen können, wenn Clemens Fritz in Schimpf und Schande vom Osterdeich gejagt ist. Und das ist also bei aller Liebe nicht das, wofür Werder Bremen und wofür seine Fans in allererster Linie auch stehen. Natürlich darf man die Augen nicht vor der sportlichen Realität und Wahrheit verschließen, aber das Ganze muss am Ende ja im Rahmen des Erträglichen bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich meine das auch total personenunabhängig. So insgesamt ein bisschen mehr positiven Spirit zu verbreiten, auch wenn es schwerfällt. Aber ich würde gerne, dass wir das hier, ich das zumindest, hier weiterhin versuche.
Aber das ist doch das Schöne im Fußball. Lass sie, gut, gegen Bayern vielleicht eher nicht, aber andererseits, der HSV holt da einen Punkt, Augsburg gewinnt, lass sie gegen Bayern ein gutes Spiel machen, zumindest nicht untergehen, dann gegen St. Pauli auswärts vielleicht gewinnen und du hast mal 2-3 Spiele, wo dann am Ende auch der Ertrag einigermaßen passt, dann kippt das ja auch schnell wieder in dieses komm, jetzt erst recht. Also es ist ja immer sehr situativ und die aktuell angespannte, schlechte Situation, die hält jetzt halt seit 11 Spielen an. Dementsprechend eskaliert es an so mancher Stelle ja auch. Und da hilft tatsächlich nur eins. Du musst einfach mal wieder ein Spiel gewinnen.
Was hilft gegen die Abstiegsangst?
Siege.
Erstmal Siege. Tore zunächst.
Ja.
Tore machen, dann vielleicht Siege einfahren und dann wird auch die Abstiegsangst gekillt, wenn es entsprechend viele Siege sind. So einfach.
Ja.
Fußball, Mathematik.
Simpel. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt nach der Aufnahme anrufen und sagen, genial, dieses Rezept, könnt ihr das nochmal aufschreiben?
Toll. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, natürlich Instagram, X. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only, alles andere wird gelöscht. Trainer, Daniel, June, erste Folge eingedeicht. Wie war's für dich?
Ja, Sie merken ja auch, Lächeln in meinem Gesicht. Freude ist definitiv sehr, sehr groß.
Ach so, wir sitzen uns noch. Okay. Herr Kurtius, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gern, Herr Strömer.
Ja, wir sehen uns auch weiterhin bei den Schaflesungen. Geht dahin. Hin und wieder gibt's noch Tickets. Sind geile Veranstaltungen. Macht Spaß. Also den meisten zumindest.
Ja, bis auf Thomas, ne? Nee, macht Spaß. Sind tolle Abende, ganz, ganz toll. Auch hinterher so der Austausch mit den Leuten, die dann da sind. Und das ist, ja, nutzt sich nicht ab für uns. Also es ist eine tolle Geschichte und ja, freuen uns über jeden, den wir da sehen, in den großen Hallen dieses Landes.
Und auch eine schöne Zeitreise, um dem aktuellen Geschehen vielleicht mal so ein bisschen zu entfliehen und sich ja die schönen Dinge rund um
Erzhaver. Ich glaube, gerade deswegen ist es so schön.
So, jetzt aber hier wirklich Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.